Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Wort Gottes für unseren heutigen Sonntag und Gottesdienst habe ich ausgewählt aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8. 1. Könige 19, 1 bis 8. Und Ahab sagte Isebel an alles, was Elia getan hatte und wie er hatte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie dieser Seelen einer. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen und kam gen Beersheba in Juda, und ließ seinen Diener daselbst. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser denn meine Väter. Und legte sich und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum andern Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Liebe Geschwister, die Predigt stelle ich unter das Thema von Gott gestärkt. Elia hat eines der größten geistlichen Erlebnisse unmittelbar hinter sich, bevor diese Verse einsetzen, nämlich Größeres kann man sich kaum vorstellen. Dabei war das Leben Elias ohnehin nicht arm an wunderhaftem Eingreifen Gottes. Im Gegenteil, eine gewaltige Fülle an Wundern sind kennzeichnend für den Dienst Elias von Anfang an. Es gibt in der Heilsgeschichte immer Zeiten besonderen göttlichen Wirkens. Und die Zeit Elias war eine solche Zeit besonderen göttlichen Wirkens. Deshalb ist Elia nach Mose der zweite der großen Propheten, der zwei großen Propheten des alten Bundes. Und deshalb sind beide, ja Mose und Elia, auch prophetische Vorläufer des neuen Bundes. Es sind die beiden großen Männer der ersten Heilszeit. Und sie sind damit zugleich prophetische Vorschattungen auf die beiden großen Männer der neuen Heilszeit. Elia auf Johannes den Täufer, den zweiten Elia, und Mose auf Jesus Christus selbst, den zweiten Mose. Also Elia und Mose, das sind, wenn wir es mal salopp sagen wollten, die Supermänner, die geistlichen Superhelden des Alten Testaments. Es ist salopp gesagt, es gibt keine Superhelden in der Bibel, das werden wir dann gleich auch noch sehen. Die gewaltigen Wunder im Leben Elias begannen gleich zu Anfang seines Dienstes. Elia hat König Ahab eine dreijährige Dürre vorherzusagen, als Strafgericht Gottes über die Sünde Israels. In Israel soll 3 Jahre kein Tropfen Regen fallen. Das erste Wunder, das Elia ansagt und erlebt. Elia selbst wird in dieser Zeit von Gott an den Bach Krit geschickt, dort auf wunderbare Weise von Raben ernährt. Und als der Bach Krit vertrocknet, schickt Gott seinen Propheten nach Zarpat bei Sidon ins heidnische Land. Hier wird Elia wieder auf wunderbare Weise ernährt. Der letzte Tropfen Öl im Krug und die letzte Handvoll Mehl im Behälter der Witwe werden nicht weniger. Sie ernähren über Monate und Jahre 3 Menschen. Ein Speisungswunder ganz besonderer Art und Dauer. Die Auferweckung des Sohnes der Witwe erlebt Elia gewissermaßen noch so zwischendurch mit. Dabei sind Auferweckungen in der Bibel ausgesprochen selten und immer in sich allein schon Zeichen besonderen Wirkens Gottes. Und immer in sich allein schon Zeichen besonderen Wirkens Gottes. Elia erlebt vom ersten Tag seines Dienstes, wie Gott ihn auf wunderbare Weise versorgt, wie Gott in aller Macht und Klarheit zu seinem Wort steht. Aber das alles ist gar nichts gegen das, was dann folgt. Nach 3 Jahren Trockenheit kommt der große Showdown auf dem Karmel. Öffentlich soll sich erweisen, wer der lebendige Gott ist, Baal und Aschera oder Jahwe, der Gott Israels. Es ist immer noch kein Tropfen Regen gefallen. 3 Jahre Dürre brüten über dem Land Israel. Und dann zeigt uns die Bibel ein unglaubliches Szenario. Der begnadetste Hollywood-Regisseur hätte es dramatischer und atemberaubender nicht darstellen können. 450 Propheten des Baal und 400 Propheten der Aschera sind versammelt. Das heißt, die ganze politische Prominenz des Landes ist anwesend. Und dazu Großteile der politischen Prominenz. Also erst religiöse, dann politische Prominenz, samt König Ahab an der Spitze. Wenn wir das auf unsere heutige Zeit übertragen würden, dann hieße das angefangen von Bischof Huber über den neuen Ratsvorsitz, über den neuen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz, führende Repräsentanten der Juden und der Moslems bis hin zu Spitzenvertretern der Atheistenverbände sind an einem Ort versammelt. Außerdem die Bundeskanzlerin samt ihrem halben Kabinett, die Bürgermeister und Landräte der Umgebung sowieso. Alle sind da und warten auf das Gottesurteil. Alle warten darauf, dass die Frage, gibt es einen lebendigen Gott und wenn ja, welcher ist der richtige, eindeutig, ein für alle Mal beantwortet wird. Zuerst sind die Baals und Aschera-Propheten an der Reihe. Stundenlang hüpfen sie um den Altar, sie singen und tanzen. Aber Baal schweigt und Aschera bleibt stumm. In ihrer Verzweiflung ritzen sie sich Wunden in den Körper. Baal und Aschera sollen doch erkennen, wie ernst die Lage ist und endlich eingreifen. Aber nichts tut sich. Ganz nüchtern, aber auch mit ganzem Ernst vermerkt Gottes Wort, aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufmerken. Jeder kann erkennen, der Himmel der Baals und Aschera-Propheten ist leer. Da ist kein Baal, der antworten, da ist keine Aschera, die helfen kann. Die Propheten Gottes hatten immer wieder darauf hingewiesen, mal mit ernsten Mahnungen, mal auch mit triefendem Spott, wenn wir die Prophetenbücher durchlesen. Dass sie sagen, ihr Menschen, was ihr da anbetet, das habt ihr doch mit euren eigenen Händen geschaffen. Statuen aus Holz, aus Silber und Gold. Und eure eigenen Hände Werk betet ihr an. Aber es sind tote Götzen, mehr nicht. Dann baut Elia den Altar des einen lebendigen Gottes. Um den Altar gräbt er eine breite Rinne. Er schichtet das Brennholz auf, legt das Opfertier obendrauf und dann schickt er Männer los. Wasser holen. Jeder Zweifel, jeder Verdacht, dass Elia einen faulen Trick anwendet, soll absolut ausgeschlossen werden. Wir denken an die Uri Geller Show im Fernsehen, die seit Wochen läuft. Und wir alle haben berechtigte Skepsis, was da abläuft, wie weit die Leute da hinters Licht geführt werden oder ob da wirklich übersinnliche, in diesem Falle dann zweifelsfrei dämonische Mächte am Werke wären. Aber um die Frage nach faulen Tricks von vorneweg auszuschließen, lässt Elia 3-mal die Männer laufen und jeweils 4 Kad Wasser holen. 1 Kad dürfte um die 22 Liter haben. Insgesamt werden also über das Opfer und den Altar etwa 250 Liter Wasser gegossen. Alles trieft und tropft und ist patschnass. Der Rest versammelt sich unten in der Rinne um den Altar. Der Altar steht also am Ende gewissermaßen in einem See. Und dann ruft Elia den Namen Gottes an. Liebe Geschwister, was für ein Moment. Wir können uns vorstellen, wie die ganze versammelte Truppen, die Hundertschaften und Tausendschaften Israels den Atem anhalten. Was wird geschehen? Stundenlang haben 850 Propheten des Baal unter Aschera gebetet, getanzt und ihre Götter angerufen. Und der Himmel blieb stumm. Nichts hat sich getan. Und nun ruft einer zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was wird geschehen? Augenblicklich fällt Feuer vom Himmel herab. Und was für ein Feuer! Da kommt kein kleines zartes Flämmlein, das sich mühsam durchs Holz kämpft und schließlich dann auch den Rest in Brand setzt, das Opfer. Nein, es muss eine gewaltige Feuerflamme gewesen sein, die vom Himmel herabfährt auf diesen Altar. Nicht nur das Holz und das Opfer, der ganze Altar, die Steine, aus denen er erbaut wurde, die Erde, auf der er steht, der Wassersee, der ihn umgibt, alles wird von diesem Feuer verbrannt. Nichts bleibt übrig. Dabei hatte Elia am Anfang noch auf das ungleiche Kräfteverhältnis hingewiesen. Ein Prophet Gottes gegen 450 Propheten des Baal. Die 400 Aschera-Propheten hat er gar nicht mehr erwähnt. Aber es kommt nicht auf die Zahl der Propheten an, sondern auf die Macht des einen Gottes. Elia lässt alle 850 Propheten der falschen Götter töten. Und der verheißene Regen kommt. Nach 3 Jahren brauen sich wieder Wolken am Himmel zusammen und es regnet. Gott hat seine Macht erwiesen. Elia erlebt einen Sieg auf der ganzen Linie. Das ganze Volk fällt auf die Knie und ruft: Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Wer würde sich das nicht auch für heute wünschen? Ein so gewaltiges Eingreifen Gottes, ein so unwiderlegbares Zeugnis seiner Macht, dass ganz Riedlingen auf den Knien liegt, von der Eichenau bis St. Georg. Aber nicht nur Riedlingen, sondern auch die ganze vorhin aufgeführte Schar an Politikern und Religionsvertretern. Alle liegen auf den Knien und bekennen: Jesus ist der Herr. Liebe Geschwister, ich habe diese breite Einleitung gewählt auf den Punkt, wo unser Predigttext einsetzt, damit uns vor Augen steht, das alles hat Elia erlebt. Und es kann bei Elia eigentlich gar nicht anders gewesen sein, dass er denkt, jetzt muss der geistliche Durchbruch kommen. Jetzt muss geistlich die Post abgehen in Israel, wo Gott so gewaltig seine Macht und seine Existenz demonstriert hat. Aber diese Erwartung Elias wurde herb enttäuscht. König Ahab fährt nach Jezreel und erzählt seiner lieben Frau Isabel von den gewaltigen Ereignissen auf dem Karmel. Ob es einfach Begeisterung war oder schlichte Naivität. Die trügerische Hoffnung, dass auch sein gottloses und böses Weib Isabel endlich von der Macht und Wirklichkeit des lebendigen Gottes beeindruckt ist? Wir wissen es nicht. Nur eines wissen wir: Isabel schickt umgehend einen Boten zu Elia: Morgen hat dein letztes Stündlein geschlagen. Wir erleben heute eine ähnliche Reaktion bei den bibelkritischen Theologen und anderen ungläubigen Zeitgenossen. Es zeigt uns immer wieder, wer entschlossen ist, auf dem falschen Weg zu gehen, wer sich in seinem Herzen gegen Gott und sein Wort entschieden hat, der bleibt auf diesem Weg, trotz aller Machterweise Gottes. Das kann am Hass gegen Gott und seine Leute nichts ändern. Nur ein Beispiel aus der aktuellen Zeit. Die Evolutionslehre wird durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse immer eindeutiger widerlegt. Heute insbesondere aus den Bereichen der Informatik und der Molekularbiologie. Sogar Ungläubige fangen an, vom intelligenten Designer zu reden, weil jeder, der seinen Verstand gebraucht, erkennen kann: ohne Schöpfer geht's nicht. Es geht nicht. Aber je deutlicher diese Tatsache hervortritt, umso unverhohlener und schroffer wird der Hass derer, die gegen jede Vernunft an einer zufälligen Entwicklung des Lebens festhalten. Denken wir an die Auseinandersetzungen um Wort und Wissen im letzten Jahr oder an diese hasserfüllten antichristlichen Bücher von Richard Dawkins und anderen. Sie haben äußerst dünne Argumente, aber darum geht's nicht. Es sind Pamphlete gegen den lebendigen Gott. Wir begegnen diesem Phänomen der Verstockung bis in die Offenbarung hinein, die uns sagt, die endzeitlichen Machterweise Gottes, die alles bisher Dagewesene deutlich übertreffen werden, sie führen die Menschen nicht zur Buße, sie verstocken ihre Herzen nur noch mehr. Und wir sehen daran, und Isabel ist ja die alttestamentlich-prophetische Gestalt, der Gegentypus auf Elia und auf Mose, Isabel, die in der Offenbarung wiederkommt, die personifizierte Gottlosigkeit und Atheistin. Und wir sehen, Wunder an sich wirken keinen Glauben. Für Elia wendet sich ab hier das Blatt dramatisch. Der Prophet Gottes, der vor Königen und Generälen gestanden hat, einer gegen tausend wie ein Fels, der bis ins Gigantische und Titanenhaft vor uns aufgereckte, übergewaltige Gottesheld, wird weich in den Knien vor einer tyrannischen Despotin, vor einem entschlossenen Weib, das hassen kann. Und die Furcht packt ihn und rennt um sein Leben wie ein Hase. Vom Gesamtzusammenhang her war mindestens der erste Wegabschnitt von Jezreel bis in die Wüste eine rein menschliche Entscheidung des Elia. Dabei muss nicht jede Flucht in Sicherheit ungeistlich sein. Gott kann eine solche Flucht befehlen. Das hatten wir 3 Jahre vorher gesehen. Da hat Gott seinen Propheten in Sicherheit gebracht. Zunächst an den Bach Krit und dann ins heidnische Land. Aber jetzt hat er ihn nach Jezreel geführt. Dafür hat er ihn mit göttlicher Kraft ausgestattet, dass er vor den Wagen Ahabs herlief, vom Karmel bis Jezreel. Da will er ihn haben. Aber Elia bleibt nicht. Die Angst hat ihn gepackt, er flieht. Er handelt nicht von Gott geführt. Er handelt in reiner menschlicher Panik. Und darüber hinaus, über die rein menschliche und sehr verständliche Furcht um sein kleines bisschen Leben, ist er geistlich am Boden zerstört. Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser denn meine Väter. Vers 4. Ich denke, das kennen viele, wahrscheinlich alle von uns auch. Der eine kennt die Müdigkeit aus geistlichen Kämpfen, der andere kennt die Belastung von körperlichen Krankheiten, der dritte von kaputten familiären Beziehungen oder von Depressionen und vielen anderen Ursachen, die unsere Kräfte zermürben können. Und wir können es verstehen, dass es Zeitpunkte gibt, wo wir sagen, es ist genug. Herr, ich habe genug gekämpft, die Kräfte sind verbraucht, das hat für mehr als ein Leben gereicht, was du mir aufgelegt hast. Jetzt lass meine Seele Frieden finden, nimm mich vom Schlachtfeld, ich will nur noch eins, Ruhe haben. Und so legt Elia sich hin und schläft ein. Wie kann's dahin kommen, dass ein Bote Gottes so müde und matt, so kraftlos und verzagt wird? Liebe Geschwister, vielleicht überrascht uns die Antwort. Sie heißt, es muss manchmal dahin kommen. Große geistliche Erfahrungen haben die Gefahr des geistlichen Hochmuts in sich. Elia stellt fest, ich bin nicht besser als meine Väter. Und vielleicht war genau das sein Problem, dass er bis dahin dachte, ich bin der große Mann Gottes. Was ich mit Gott erlebt habe, das macht mir so schnell keiner nach. Meinem Glauben kann niemand das Wasser reichen. Und er betont ja Vers 10 zweimal. Ich bin allein übrig geblieben, ich allein. Und ein paar Verse später rückt Gott ihm den Kopf zurecht und sagt, nein, Elia, du warst nicht der Einzige. 7000 habe ich übrig gelassen, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Du bist nicht die Nummer 1, du bist die Nummer 7001. Und um diese Dinge klar zu rücken, lässt Gott es zu, dass aus einem gewaltigen Sieg scheinbar eine noch gewaltigere Katastrophe wird. Wir brauchen solche Stunden, damit klar bleibt und gerade nach herausragenden geistlichen Erfahrungen wieder neu klar wird. Wir haben die Kraft des Glaubens. Wir haben den geistlichen Heldenmut, der im Reich Gottes unverzichtbar ist. und Kennzeichen wahren geistlichen Lebens ist, nie aus uns selbst. Wir haben ihn immer und in jedem Augenblick nur aus der Hand Gottes. Und soweit es an uns liegt, zerrinnt dieser Glaubensmut in Sekunden wie ein Bächlein in der Wüste. Niemand muss deshalb entmutigt sein, wenn er Niedergeschlagenheit, Kleinglauben und Verzweiflung bei sich sieht. Auch ein Held Gottes, auch ein Prophet wie Elia musste durch solche Stunden gehen. Wo er sich nur noch entmutigt hinlegt, um einzuschlafen in der Hoffnung, nie wieder aufstehen zu müssen. Und Gott lässt ihn schlafen. Gott wacht auch über diesen Schlaf der Verzweiflung, des Kleinglaubens und des geistlichen Verzagens. Wie lange Elia schläft, wissen wir nicht. Irgendwann wird er geweckt. Gott ist ihm nachgegangen. Gott hat ihn auch auf seinen falschen, auf seinen eigenmächtig gewählten Wegen nicht allein gelassen. Und Gott versorgt ihn auch auf diesen Wegen des Kleinglaubens. Liebe Geschwister, so groß ist Gott und so treu ist Gott. Was wäre das für eine jämmerliche Jesus-Nachfolge, liebe Geschwister, wenn wir bei jedem falschen Schritt unseres Lebens Angst haben müssten, dass Gott nicht mehr da ist. Aber die Bibel sagt uns, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Gott ist da, sogar wenn wir eigene Wege gegangen sind. Und ein Engel befiehlt Elia zu essen. Und als Elia sich umsieht, sieht er von der Liebe Gottes schon bereitgestelltes Brot, geröstetes Brot und eine Kanne Wasser. Elia schläft wieder ein. Es ist ergreifend, wie Gottes Wort in wenigen Sätzen die völlige äußere und innere Erschöpfung Elias zum Ausdruck bringt. Der Kerl ist todmüde an Leib und Seele. Er kann nicht mehr. Und Gott lässt ihn schlafen. Gott lässt ihm diese Ruhe. Das ist ganz wichtig, liebe Geschwister. Es geht an der Hand Gottes nicht ohne Kämpfe und ohne Herausforderungen. Im Gegenteil, sie sind geradezu Kennzeichen eines wahren geistlichen Lebens. Martin Luther hat sinngemäß gesagt, wenn über gewisse Zeiten Anfechtungen und Anfeindungen in seinem Leben fehlen, bekommt er Sorge, ob er überhaupt noch auf dem Weg der Nachfolge ist. Weil ihm klar war, wie Anfechtungen und Anfeindungen zwingend dazugehören. Es ist völlig unnormal, wenn wir auf dem Weg Gottes ohne Feinde und ohne Kämpfe bleiben. Kämpfe müssen sein, denn wo Gottes Wort mit Ernst weitergesagt wird, wo um die Errettung von Menschen im Gebet gerungen wird, da prallen die Mächte der Finsternis und des Lichts aufeinander. Da tobt ein geistlicher Krieg. Und wir stehen in vorderster Front. Ob wir sichtbar vorn stehen, in der Öffentlichkeit, oder ob wir in der Stille, in den Schlachtreihen der Beter stehen, das spielt dabei gar keine Rolle, ob wir innerlich oder äußerlich angegriffen und angefochten werden. Aber wir stehen in einem geistlichen Kampf und der fordert uns oft bis zum Äußersten. Aber, jetzt kommt ein ganz wichtiges Aber. Gott mutet uns keinen Dauereinsatz zu. Gott selbst hat den Elia zur Ruhe an den Bach Krit geschickt und hat ihn aus den vordersten Reihen herausgenommen. Er hat ihn ins Asyl nach Zarpat geschickt. Und Gott gewährt Elia auch die eigenmächtig erwirkte Ruhepause unter dem Wacholderbusch. Der Mensch braucht Ruhe. Dazu hat Gott den Sonntag geschaffen. Gott selbst hat sich nach dem Werk der Schöpfung Ruhe gegönnt. Und die Bibel zeigt uns, wir gehen der Ruhe entgegen in der Ewigkeit, wo unser Schaffen zur Ruhe findet in der Gegenwart Gottes. Wer nie zur Ruhe kommt, wer sich selbst verheizt über das Letzte hinaus, der muss innehalten und sich fragen, ist das wirklich Gott, der mich so treibt, oder bin ich das nicht viel eher selber? Auch in geistlichen Kämpfen mengt sich leicht menschlicher Eigenwille ein. Elia sagt zweimal in unserem Kapitel 19, ich habe geeifert um den Herrn. Vers 10 und 14. Und wir wissen, im Neuen Testament hat einer ganz ähnlich geredet. Ich war ein Eiferer für Gott, Paulus. Aber wohin hat dieser fromme Eifer die beiden Männer gebracht? Den Paulus nach Damaskus, in den tiefsten Sturz seines Lebens, in innere und äußere Blindheit und Verzweiflung. Und wohin hat Elia sein frommer Eifer für den Herrn gebracht? In die völlige Verzweiflung unterm Wacholderbusch. Trotzdem, Gott geht mit. Wie groß, wie geduldig, wie barmherzig ist Gott. Und Gott gebraucht Elia weiter. Vers 7, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Nur die Fürsorge Gottes befähigt uns zur Nachfolge. Das ist das Erste, was wir daran sehen. Und das Zweite, aber die Fürsorge Gottes hat dann auch als verbindliches Ziel die Nachfolge und nicht das Liegenbleiben. Die Ruhe ist in diesen Erdentagen kein Selbstzweck, sondern die Vorbereitung zum nächsten Dienst. Das Liegenbleiben hat seine Zeit. Das zur Ruhe kommen und das sich ausruhen dürfen in Gott, es hat seine Zeit. Aber es kommt dann auch wieder die Zeit des Aufstehens und sich auf den Weg machens. Und ich habe gestaunt in der Vorbereitung der Predigt, wie Gott den falschen Weg des Elia abrundet. Er stärkt ihn und er schickt ihn dann auf diesem falsch eingeschlagenen Weg noch weiter. Nochmal 320 Kilometer Luftlinie von der Wüste Beersheba bis hinunter an den Berg Gottes, an den Horeb. Stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte. Da hätte Elia andernfalls schon einige Müsliriegel und Dosen Red Bull gebraucht. 40 Tage und 40 Nächte ohne weitere Speise. 40, wir wissen es, ist eine Symbolzahl der Bibel. 40 Tage, Jahre wanderte Israel durch die Wüste. Und Gott gibt dem Elia 40 Tage und Nächte Zeit, zur Ruhe zu kommen, zum inneren Frieden wieder zu finden nach all diesem Trubel, dieser Aufregung und diesen Kämpfen. 40 Tage und Nächte, um bereit zu werden zur Begegnung mit Gott am Horeb. 40 Tage und Nächte, um bereit zu werden für den nächsten Auftrag Gottes. Liebe Geschwister, auch wir dürfen von Gott erbitten und erwarten, dass er uns nach Zeiten der Erschöpfung und der Verzweiflung neue Kraft und neuen Mut schenkt. Dass er uns stärkt mit der köstlichen Speise seines Wortes. Dass er uns aufrichtet und ermutigt durch die Gemeinschaft mit ihm und auch durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen. Aneinander und miteinander. Und wenn wir von diesen neuen Kräften vielleicht auch im Moment noch nichts spüren oder noch nicht viel, dann dürfen wir in den Händen Gottes zur Ruhe kommen und erfahren und uns an seiner Zusage trösten, Gott wird dich tragen, darum sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Amen.